Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Sie hören SWR 1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche am Sonntagvormittag. Matthias Hangst war in dieser Woche in Leute zu Gast bei Nicole Köster, ein vielbeschäftigter und erfolgreicher Sportfotograf, der schon bei vielen großen Events war, bei Olympischen Spielen in Wimbledon, bei diversen Fußball-Welt- und Europameisterschaften. Am kommenden Donnerstag ist Hangst dann beim WM-Auftaktspiel Russland gegen Saudi-Arabien.
Ich bebildere wie ein Bildjournalist einer Nachrichtenagentur das Geschehen vor Ort. Ich habe 15, 16 Spiele das Turnier über. Unabhängig jetzt von der deutschen Mannschaft. Ich habe ein Vorrundenspiel gegen Mexiko mit den Deutschen, aber fotografiere diverse Teams bis zum Finale, so wie es der Reiseplan für mich vorsieht.
Ja, das Vorrundenspiel gegen Mexiko am 17. Juni. Wie sieht das dann für Sie ganz konkret aus? Was findet da im Vorfeld statt, wenn Sie ins Stadion kommen? Wie machen Sie sich klar zur Fotografie? Was haben Sie an Equipment dabei?
Also wir sind, sofern es die Reiselogistik zulässt, sehr früh im Stadion, teilweise 4 bis 5 Stunden vorher. Wir haben, ich schätze, so rund 30 bis 35 Kilo Equipment jeder dabei. In der Regel sind es 4 bis 5 Kameragehäuse, ein Teleobjektiv, meistens ist es ein 400 mm Objektiv, Blende 2.8, dann ein sogenanntes Zoom-Objektiv, 70 bis 200 mm, das benutzen wir so für die Torraumszenen. Ein Weitwinkelobjektiv, falls was direkt vor der Nase passiert.
Und Sie können ja nicht permanent wechseln, oder?
Nee, das Entscheidende ist, man hat in der Regel 3 dieser Kameras bei sich, wie wir sagen, am Mann oder an der Frau. Und 1 oder 2 Kameras sind sogenannte Remote-Kameras. Das heißt, wir bauen zum Beispiel hinter das Tornetz Kameras, die wir über Kabel oder ein Funksystem auslösen, um Torszenen durchs Tornetz noch zu fotografieren. Dann gibt es in 1 oder 2 Stadien, ich glaube in Moskau, Luzhniki und in St. Petersburg, haben wir noch sogenannte Catwalk-Kameras. Das heißt, das sind vorinstallierte Apparate oben unterm Dach, die wir noch mit auslösen. Das heißt, wenn ich ins Stadion darf, in den sogenannten Innenraum, in der Regel 2 Stunden vor Spielbeginn, fange ich an aufzubauen. An jedem meiner Plätze liegen 2 Netzwerkkabel, mit denen ich die Bilder übertrage und bereite mich vor und fange dann an, Fans zu fotografieren. Das ist so das Erste, was man tut.
Wie viele Fotos haben Sie nach 90 Minuten Spiel gemacht oder geht es nach den 90 Minuten auch weiter wahrscheinlich? Dann kommen die Fans wieder.
Ja, es beginnt vorher tatsächlich mit Fans, auch teilweise schon außerhalb vom Stadion. Kommt dann so die heiße Phase mit Mannschaftsfoto, Einzelporträts bei der Nationalhymne, Trainerfotos in der Mitte. Manchmal hat mal jemand auf der VIP-Tribüne, fotografiert dann Fußballspiel und dann mit Abpfiff ist meistens noch Jubel, Enttäuschung. Dann ist so die fotografische Arbeit erledigt und je nach Spiel so zwischen 2.000 und 3.000 Auslösungen sind das. Wenn das große Spiele sind mit vielen dieser fernausgelösten Kameras, dann kann das hochgehen bis 6.000, 8.000, 10.000 Auslösungen.
Gibt es während des Spiels auch Momente des Zweifelns als Fotograf?
Man sollte jeden Tag zweifeln, würde ich nicht nennen, aber sich hinterfragen. Jetzt ist es so, dass man während dieser 90 Minuten so ein bisschen im Tunnel steckt. Wir investieren sehr viel Zeit, um zu reisen, um von A nach B zu kommen, um uns vorzubereiten und müssen dann unsere Arbeit in 90 Minuten.
Sie funktionieren wahrscheinlich einfach.
Ja, ich funktioniere und bin absolut fokussiert.
Inwiefern ist es vergleichbar mit der Leistung des Athleten auf dem Platz?
Es ist genau dasselbe. Also der Konkurrenzkampf unter den Fotografen ist genauso wie beim Athleten. Wir können nichts wieder gut machen. Verpasstes Foto in unserer Branche lässt sich ja nicht wiederholen oder wiederherstellen. Ich habe nur die eine Chance in die berühmte Tausendstel der Sekunde. Und da muss ich fit sein und konzentriert sein.
Als Sportfotograf lernt man, mit einem Auge durch die Kamera zu sehen und mit dem anderen zu beobachten, was nebenbei passiert, sagt der Sportfotograf Matthias Hangst in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster. Ein Bild von Matthias Hangst ging vor 4 Jahren um die Welt, das Siegtor von Mario Götze im Finale Deutschland-Argentinien.
Das ist ein gutes Foto, einfach das Dokument zu zeigen, was passiert.
Können Sie uns da mal mitnehmen, wirklich in diese 113. Minute des Spiels und was da passierte? Wo waren Sie und wie haben Sie es mit der Kamera verfolgt?
Als Sportfotograf bei einer Fußball-WM weiß man, dass es Momente geben wird im Turnier, die fotografisch entscheidend sind. In der Regel ist nicht klar, wann die, bei welchem Spiel die auftauchen. Jetzt ist es so, wenn man überhaupt ein Finale fotografieren darf oder kann, es ist ja nicht so, dass jeder Fotograf bei uns in der Agentur ins Team kommt fürs Finale, dann ist klar, es kann ein Tor alles entscheiden. Und wenn die ersten 90 Minuten vorbei sind und es steht 0-0, dann ist auch klar, jetzt wird's eng.
Und Sie werden nicht ausgewechselt, Sie sind weiter auf dem Platz.
Richtig, mich holt da keiner runter. So ein Tor zu verpassen, wenn ich es technisch fotografieren kann von meiner Position aus, das sollte mir nicht passieren.
Aber Sie haben ja natürlich auch das Auge dafür. Es gilt als eines der intelligentesten Tore überhaupt. Wie haben Sie das wahrgenommen? Aus dem Augenwinkel, dann links, wie schießen Sie? Wo gucken Sie mit dem rechten Auge hin und links? Können Sie es mal direkt mit reinnehmen?
Jeder Fotograf hat ein festes Auge, mit dem er fotografiert. In der Regel hat er das andere Auge offen. Das heißt, wir schließen das zweite Auge nicht und gucken mit dem anderen tatsächlich so ein bisschen an der Kamera vorbei. So ein bisschen wie mit links-rechts schreiben. Das heißt, wenn ich fotografiere, kann ich, wenn ich auf meinem linken Auge das Spiel verfolgen will, sozusagen, ich sage jetzt mal einfach, per Konzentration sehe ich nur das auf dem linken oder das auf dem rechten Auge. Ja, ich kann sozusagen hin und her switchen. Das ist reine Übungssache. Jetzt ist es aber so, in dem Moment, wo wir unsere Kameras auslösen, sind wir in dem einen kurzen Moment blind. Weil die Kameratechnik so ist, dass sich da ein Spiegel bewegt. Und wenn der hochklappt und runterklappt, sehe ich in dem Moment nichts. Und wenn jetzt so eine Kamera wie unsere das 12-mal pro Sekunde macht, sehe ich nicht mehr arg viel, weil diese Spiegelbewegung sehr kurz ist. Das heißt,
es ist Glückssache?
Nein, wir wissen, was passiert, wir konzentrieren uns, aber ich musste mir dann das Tor auch nachher im TV nochmal genau anschauen, um den Ablauf auch vorher zu sehen. Es ist keine Glückssache, aber man ist so ein bisschen, technisch betriebsblind in diesen Minimomenten. Das ist einfach technisch bedingt und man löst aus und weiß, ich hab's. Aber wie das jetzt genau zustande kommt, lässt sich nicht immer nachvollziehen.
Das heißt, Sie wussten in dem Moment, Sie haben es, aber ob es gut oder schlecht war, konnten Sie selbst noch nicht beurteilen?
So ungefähr lässt sich das beschreiben. Ich wusste, ich hab's und in dem Moment löst sich so ein bisschen Anspannung. Dann kommt dazu, man schaut sich das hinten dann irgendwann auf dem Kameradisplay an. Ich meine, darf nicht vergessen, er schießt das Tor, er jubelt und so weiter. Da haben sie nachher 50, 60 Auslösungen. Irgendwann gehen sie zurück, die Bilder werden ja automatisch übertragen, schauen sich's an und dann kommt so der Moment, ist es wirklich scharf? Bei unseren Kameras, die sogenannte Schärfeebene, wenn da irgendwas 2 Meter weiter links oder rechts ist, ist es nimmer scharf. Man hofft dann einfach, aber man glaubt es auch erst, wenn man es dann sieht. Und dann, welches ist das Beste aus der Serie? Das ist ja auch eine spannende Frage.
SWR1 Leute der Woche, jetzt mit dem Journalistenkollegen und Dokumentarfilmer Stefan Lambi. Lambi hat für seine Politikerporträts viele Preise und Auszeichnungen bekommen. Zuletzt vor ein paar Wochen den Bayerischen Fernsehpreis für gleich 3 Filme, wobei 2 dieser 3 Filme SWR-Produktionen waren.
Das war das Duell Merkel gegen Schulz. Ich habe eben beide durch den Wahlkampf begleitet und dann die SWR-Produktion Bimbis, die schwarzen Kassen des Helmut Kohl.
Dritte Produktion war welche?
Die nervöse dann? Republik. Mhm. Ich habe für die Dauer eines Jahres politische Player, auch journalistische Kollegen von der Bild-Zeitung und der Spiegel-Chefredaktion für ein Jahr beobachtet. Und dieses Jahr hat es wirklich in sich. Also wir hatten es mit Brexit zu tun, mit der Wahl von Trump, dem Aufkommen und Erstarken der AfD in, ich glaube, 11, 12 Landesparlamenten mit Terroranschlägen. Und in dieser Zeit, die ich so nicht vorhersehen konnte, diese Ereignisse durch die Brille von politischen Akteuren, vor allem in Berlin, beobachten zu können, das war ungewöhnlich intensiv für alle Beteiligten, auch für mich als Beobachter.
Und diese politischen Akteure, egal welcher Partei sie angehört haben, haben sich alle auch irgendwie ein Stück weit als Getriebene gefühlt?
Das war meine Empfindung. Jedenfalls habe ich bei allen ausnahmslos eine wirklich tiefgehende Verunsicherung gespürt. Das hat mit dem zu tun, was ich eben beschrieben habe, also mit dem Erstarken von Rechtspopulisten, mit der Pegida-Bewegung, aber auch mit der Vermutung, dass es nicht nur um Pegida in Dresden geht, sondern dass der Riss tiefer durch die Gesellschaft geht. Und das kann und muss Volksvertreter natürlich verunsichern, gerade von etablierten Parteien. Und sie haben bis heute nicht wirklich ein Rezept, wie umgehen mit dieser großen Herausforderung.
Ist da noch was anderes inzwischen dazugekommen, dass Politiker sich möglicherweise noch nie so direkt und letztlich auch so brutal mit Verachtung auseinandersetzen mussten oder müssen, die ihnen entgegenschlägt?
Ja, das ist in der Konzentration neu. Also wenn die Bundeskanzlerin, wenn der damalige Bundespräsident gerade durch Ostdeutschland, aber nicht nur, gereist sind, dann kam es immer wieder zu Zwischenfällen, dass sie auf offener Straße als Volksverräter beschimpft wurden. Leute, die sich dafür gar nicht geniert haben, sondern die sich offenbar sicher fühlten, Teil einer größeren Bewegung zu sein. Das war ein relativ neues Phänomen. Dazu kommen die Artikulationen in sozialen Medien, die ich im Übrigen erstmal begrüße, weil es auch eine Demokratisierung des Verhältnisses von Lesern, Zuschauern, Hörern und Journalisten ist. Also eigentlich eine sehr positive Entwicklung, die aber ihren Niederschlag findet in der Respektlosigkeit gegenüber der politischen Klasse.
Wie haben Sie diese Aggressionen, diese Wut dann wahrgenommen, selbst wahrgenommen als Filmemacher?
Naja, ich wurde gerade, als ich Nervöse Republik gemacht habe, selber beschimpft. Es gab Leute, die auch unter Klarnamen, und das ist, glaube ich, eine neue Entwicklung, nicht nur anonym, sondern unter Klarnamen, versucht haben, mich ausfindig zu machen, und zwar über verschiedene E-Mail-Adressen, sei es privat, sei es über die Firma, sei es über den Norddeutschen Rundfunk, und mich dann beschimpft haben, also die mich richtig verfolgt haben. Das will ich jetzt nicht größer machen, als es ist. Es gibt viele, gerade Lokalpolitiker, die das noch viel mehr und handfester zu spüren bekommen. Aber ich habe selber gespürt, insofern kann ich da mitempfinden.
Das politische Tagesgeschäft ist härter geworden und das Image von Politikern und auch von Journalisten ist auf einem historischen Tiefstand. Das alles hat auch Auswirkungen auf die Arbeit des Dokumentarfilmers Stefan Lambi, der in dieser Woche unser Gast war in SWR 1 Leute. Bei seinen Politikerporträts legt Lambi auf eines ganz besonderen Wert.
Sie müssen bereit sein, sich auf ein offenes Gespräch einzulassen. Also ich habe zwar ein paar vorbereitete Fragen und ich glaube, jeder Politiker geht mit einem bestimmten Matchplan in so ein Interview und man kann so 2, 3 Dialogzüge vorbereiten, aber beim 3., 4., 5. wird es schwer und dann wird es auch interessant.
Sind Politiker heute vorsichtiger als noch vor, weiß ich, 10, 15, 20 Jahren?
Einige, vor allem, weil sie sich an dem Erfolgsmodell Merkel orientieren. Aber es gibt dann den anderen Typus, zu dem zählt Schäuble, Seehofer, auch Martin Schulz. Die spielen nach anderen Regeln und die Interviews sind dann in der Regel auch ergiebiger.
Gut, aber dann nehmen wir Martin Schulz und vielleicht auch noch Seehofer, der nicht mehr Ministerpräsident in Bayern ist. Wenn man sich an den beiden orientiert, dann bleibt das Modell Merkel ja das Erfolgreiche.
Ja, das ist dann auch ein Problem, weil wer in der Politik Erfolg haben will, muss sich an dem Erfolgsmodell Merkel orientieren und das macht die Arbeit für Journalisten schwierig, aber das ist ja mehr als nur das Handwerkliche, sondern ich glaube, dass man als Wähler, als Bürger schon ein gewisses Anrecht hat zu verstehen, wie Politiker ticken, welche Überzeugungen sie haben. Und dann gibt es, finde ich, auch eine Verpflichtung, genau das zu artikulieren und sich auch einer offenen Gesprächssituation einzulassen. Und das, wenn sich herausstellt, dass das Verweigern von offenen Gesprächen mit Journalisten eher zum Erfolg führt als das offene Gespräch, dann empfinde ich das nicht als Gewinn für die Demokratie.
Was machen Sie, wenn dieses offene Gespräch deshalb nicht zustande kommt, weil ganz offenkundig die Chemie zwischen den beiden Beteiligten nicht stimmt?
Dann dokumentieren wir genau das und das kann ja auch ein Erkenntnisgewinn sein.
Das ist Ihnen schon passiert?
Ja, häufiger.
Also bei wem zum Beispiel?
Naja, es gibt ja Menschen, die verweigern sich komplett und sagen, ich will gar nicht mit Ihnen sprechen, ich will auch nicht, dass Sie den Film über mich machen.
Und das heißt ja, zum Beispiel?
Ach, wir haben einen Film über Fidel Castro gemacht. Was haben wir auf den Mann gewartet? Und heißt ja nicht, dass man deshalb keinen Film über Fidel Castro machen soll. Wir haben auch schon Filme über Angela Merkel gemacht, an denen sie nicht mitwirken wollte. Und dann haben wir die Filme trotzdem gemacht. Auch das finde ich demokratisch notwendig.
Was war mit Fidel Castro? Der wollte einfach nicht?
Das war bis zuletzt unklar. Und wir haben Tage gewartet, hatten entsprechende Signale. Und wer nicht kam, war Fidel. Trotz aussichtsreicher Position in Havanna. Aber sollte man Filme über Menschen nur dann machen, wenn sie es selber wollen? Also das berührt ja mein Selbstverständnis als unabhängiger Filmemacher. Sonst wäre man ja vom Goodwill der Protagonisten abhängig. Und Politiker sollten nicht selber bestimmen, wann Filme über sie gemacht werden.
Wie fand Castro den Film über sich?
Das weiß ich nicht. Das ist auch nicht entscheidend. Wie überhaupt für mich gar nicht wichtig ist, ob die Filme, also Politiker, am Ende gut oder schlecht fanden, solange sie sich fair behandelt fühlten. Und das ist mir bis heute nicht passiert, dass sich irgendein Politiker, Politikerin nicht fair behandelt fühlt. Das ist das Einzige, was mich wirklich interessiert.
Caroline von Kretschmann ist eine Frau, die als Hotelierstochter nach verschiedenen Umwegen zu ihren Wurzeln zurückgefunden hat. Vor 5 Jahren übernahm sie den Betrieb ihrer Eltern, den Europäischen Hof in Heidelberg, ein Fünf-Sterne-Hotel mit 150-jähriger Tradition. Caroline von Gretschmann war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster.
Ich bin ja eigentlich ein Quereinsteiger in der Branche und gehe tatsächlich jetzt in Häuser ganz anders rein. Man achtet eigentlich auf alles, aber natürlich als erstes auf die Freundlichkeit und Herzlichkeit des Kollegen, sage ich mal. Das sind ja eigentlich wie Kollegen, aber auf jedes Detail. Und man nimmt immer ein bisschen was mit.
Was sind die Details? Was ist Ihnen vergangene Nacht, was ist Ihnen gestern Abend, als Sie kamen, aufgefallen?
Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, wie das Obst arrangiert wurde, was auf meinem Zimmer war, wie insgesamt die Technik auch in dem Zimmer war. Und heute Morgen beim Frühstück konkret ist mir aufgefallen, dass die eine sehr gute Musik hatten im Hintergrund. Das ist mir aufgefallen. Das habe ich mitgenommen und habe mir gedacht, Mensch, wo haben die gute Musik her?
Also da ist rauszuhören, Sie achten im Grunde auf die kleinen Dinge.
Ja, absolut. Absolut, ja, weil die kleinen Dinge machen häufig den Unterschied. Also die Infrastrukturen in den Häusern sind natürlich alle sehr individuell, aber doch auch immer vergleichbar. Aber man muss gerade in unserem Segment gucken, was macht den Unterschied zu anderen Häusern. Und das liegt in den Details.
Was haben Sie sich zuletzt wo bei einem anderen Hotel abgeguckt, wo Sie gesagt haben, da haben wir aber Nachholbedarf?
Ganz konkret habe ich mir in Düsseldorf letztens bei einem Hotel abgeguckt. Bei uns in unseren Häusern macht man ja sogenannten Turndown-Service. Das heißt, wenn der Gast abends aus dem Zimmer ist, geht man nochmal rein, deckt es auf, legt den Pyjama richtig schön hin. Und ich hatte mein Zimmer zugeschlossen und die Damen kamen nicht rein. Und dann hatte ich ein kleines Schildchen handgeschrieben an der Tür. Leider konnten wir ihr Zimmer nicht wieder frisch machen. Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie es noch gemacht haben wollen.
Und was haben Sie dann gemacht?
Ich habe das mitgenommen und habe gesagt, so, das müssen wir bei uns auch mal überlegen, ob wir das hier machen.
Wie aussagekräftig sind denn die Sternebewertungen eigentlich? Betrifft das dann auch nur die Details?
Also es gibt schon eine Orientierung. Also wir sind nach der DEHOGA, das ist unser Verband in der Hotellerie, zertifiziert. Und es gibt schon eine Orientierung, ob man im Fünf-Sterne- oder Fünf-Sterne-Superior-Segment ist wie wir oder ein Zwei- oder Ein-Sterne-Hotel hat. Und dennoch gibt es natürlich auch dort innerhalb dieser Gruppe sehr große Unterschiede, was die Ausformulierung dieser Kriterien ist. Aber es gibt dem Gast eine Sicherheit, bestimmte Kriterien sind dort erfüllt und die werden auch erfüllt und darauf kann ich mich verlassen.
Sie sagten gerade schon, Sie sind Quereinsteigerin. Ja. Seit 5 Jahren sind Sie jetzt Chefin im Hotel. Das ist ein Familienbetrieb in 4. Generation. Heißt das, Sie sind im Hotel aufgewachsen? Nee, oder?
Wir sind, also ich habe noch einen älteren Bruder, wir sind konkret nicht im Hotel aufgewachsen. Es war meinen Eltern sehr wichtig, dass wir nicht in einer 5-Sterne-Umgebung groß werden. Meine Mutter hat immer gesagt, wisst ihr was, und auch mein Vater auch, das Leben hier ist nicht das Leben, das wahre Leben.
Ja, und nicht ein falsches Weltbild.
Nicht ein falsches Weltbild. Ihr müsst in der ganz normalen Welt groß werden. Und deswegen haben wir nie im Hotel gewohnt. Also es war 10 Minuten entfernt vom Hotel. Aber das Hotel war natürlich immer mit am Tisch. Also das ist in einem Familienunternehmen so. Das Hotel oder das Unternehmen ist quasi wie ein Familienmitglied.
Ja, und Sie deswegen, sagen sogar, das Hotel ist wie mein Urgroßvater.
Ja, gefühlt, ja, genau. Es ist für mich quasi eine Person. Ja. Und das ist in Familienunternehmen häufig so. Und deswegen war das Unternehmen immer präsent.
Für mich ist das Haus wie mein Urgroßvater, sagt die Hoteldirektorin Caroline von Kretschmann, die seit 5 Jahren die familieneigene Hotelanlage Europäischer Hof in Heidelberg leitet. In Zeiten der Digitalisierung heißt das auch künstliche Intelligenz und Robotik sind Themen, mit denen sich Frau von Kretschmann beschäftigt, wie sie Nicole Köster in SWR 1 Leute erzählte.
Ganz konkret überlegen wir gerade, ob wir so einen Chatbot bei uns auf die Webseite einfügen.
Heißt dann konkret?
Heißt konkret, dass wir Algorithmen haben, die Anfragen über die Webseite behandeln, ohne dass Kolleginnen aus der Reservierung mit involviert sind. Aber das heißt auch, in den Prozessen müssen wir uns gucken, wie können wir durch Einsatz künstlicher Intelligenz die Prozesse effizienter gestalten und dadurch auch Kosten sparen, weil wir haben ja einen unglaublichen Kostenblock in unserem Segment.
Robotik, spielt das eine Rolle? Kann irgendwann ein Roboter vielleicht den Concierge ersetzen?
Also wir versuchen uns in einer Nische zu positionieren, in der der persönliche Kontakt immer noch sehr gewertschätzt wird. Aber es gibt andere Segmente, zum Beispiel weiß ich konkret, dass Motel One, ja eine sehr bekannte Kette, die ein super Produkt auch haben, im Moment gerade den elektronischen Concierge ausprobieren. Und dann sprechen sie eben nicht mehr mit einem Menschen, sondern mit einem Roboter.
Klingt aber irgendwie schon gruselig, oder?
Ja, auf der anderen Seite, ich glaube, da muss man ein bisschen in die Zukunft gucken und die jungen Leute, die jetzt nachkommen, die haben einen ganz anderen Zugang zu künstlicher Intelligenz oder überhaupt zu den digitalen Medien. Da darf man sich nicht dagegen wehren. Da muss man einfach schauen, wo geht der Weg hin und sich dem anpassen. Ich finde es auch, ich möchte auch gerne lieber von einem persönlichen Menschen begrüßt werden und nicht von einem Roboter. Aber ich merke das jetzt selber. Ich meine, ich checke auch online ein und sowas, was man sich früher auch nicht hat vorstellen können. Ich meine, das ist jetzt banal, weil es jeder schon tut. Aber da muss man einfach gucken, was die Nachfrage auch möchte.
Ergeben sich dadurch auch neue Arbeitsfelder bei Ihnen? Also die Angst ist ja immer, dass durch Industrie 4.0 Arbeitsplätze wegfallen. Gibt es auch neue, die sich auftun?
Also speziell in der Hotellerie weiß ich nicht, ob sich da so wahnsinnig viele neue Arbeitsplätze auftun. Ich persönlich glaube, dass durch den Einsatz künstlicher Intelligenz und von neuen Medien eher Arbeitsplätze im konventionellen Bereich verschwinden werden und neue entstehen werden, die aber sehr spezielle fachliche Kompetenzen erfordern. Und da bin ich ein bisschen zwiespältig, ob man nicht tatsächlich neue Modelle, wenn Sie Elon Musk hören oder auch Bill Gates, die gehen jetzt ja davon aus, dass man ein bedingungsloses Grundeinkommen schaffen muss, weil so viele Leute freigesetzt werden, die eben nicht mehr in diesen neuen Feldern eingesetzt werden können. Ich bin da...
Weil
auch da die Fachkräfte fehlen. Auf der anderen Seite werden eben Stellen wegfallen, die diese nicht besetzen können. Ich glaube nur, dass wir jetzt rein pragmatisch als Europäischer Hof oder auch in der Hotellerie uns diesen Themen stellen müssen und gucken, an welcher Stelle wir diese künstlichen Intelligenzen einsetzen können.
Sie leiten das Hotel jetzt seit 5 Jahren. Inwieweit machen Sie sich denn jetzt schon Gedanken um die Zukunft, wer das Hotel in nächster Generation leiten könnte?
Wir machen uns gemeinsam immer sehr viele Gedanken, wie wir das langfristig aufstellen können und wie wir es leiten können. Ich persönlich habe keine Kinder. Mein Bruder hat 4 Kinder. Also es theoretisch gäbe es schon eine 5. Generation. Wir halten es da auch, wie es meine Eltern mit meinem Bruder und mir gehalten haben. Wir wollen niemanden da reinzwingen und die sollen jetzt erstmal auch ihr eigenes machen. Und dann muss man auch schauen, inwiefern wir das Haus auf Dauer in diesem sehr sich verändernden Markt, also wir erleben ja eine beispiellose Konsolidierung im Moment in der Hotellerie, wie man das auch halten kann. Und das ist eine sehr strategische, ökonomische, emotionale Frage. Und da sind wir dran und da schauen wir mal, ob wir das gut lösen können.
Vorgestern war Peter Sürth bei uns, Wildbiologe und Wolfsforscher aus dem Schwarzwald. Ein Mann, der sich vor allem in Rumänien intensiv mit den Tieren beschäftigt hat, denen eine hohe Intelligenz und ein ausgeprägtes Sozialverhalten nachgesagt wird. Also haben wir Peter Sürth gefragt, wann der Tag für ein Wolfsrudel in den Karpaten beginnt.
Meistens eher abends oder in der Dämmerung.
Aha.
Und weil wir Menschen halt viel unterwegs sind. Je mehr Menschen im Gebiet sind, umso eher sind Wölfe auch nachts aktiv.
Ja.
Das ist wie bei den meisten anderen Wildtierarten auch. Und dann stehen sie irgendwann auf, was so ich festgestellt habe, so kurz vor der Dämmerung.
Aha. Frühstücken?
Ja, falls noch was von der letzten Mahlzeit da ist. Die haben aber nicht unbedingt direkt das Wort, wo sie schlafen, sondern dann brechen sie erstmal auf, dann finden sich erstmal zusammen, haben soziale Interaktionen, damit Spannung, eventuell spielen erstmal und brechen dann irgendwann auf.
Verschiedene Schlafplätze eigentlich?
Ja, also innerhalb eines Reviers gibt es ein Kerngebiet, in dem halten die sich meistens auf. Und die schlafen nicht auf einen Haufen, sondern sind dort ein bisschen verteilt. Jeder sucht sich seinen Lieblingsplatz, wo er dann schläft.
Aha.
Aber das ist schon innerhalb von, sage ich mal, 20, 30 Meter umeinander.
Also irgendwann ist es Nacht und dann beginnt für die Wölfe der Tag. Was machen die dann?
Ja, dann wandern die los und suchen Nahrung. Die haben aber, die kennen ihr Gebiet natürlich sehr genau. Die brauchen auch kein Navi dazu, das haben sie im Kopf. Und gehen immer mal in unterschiedliche Gebiete und schauen nach, was es dort für Nahrung gibt. Sie gehen also auf Jagd im Idealfall, auf Reh, Hirsch oder Wildschwein, als die 3 Hauptbeutetierarten. Und wenn sie was haben, dann fressen sie sich voll. So viel, wie es geht.
Dann ist die Nacht gelaufen.
Dann ist die Nacht gelaufen. Dann müssen sie wieder zurückgehen zu ihrem Höhle, zu Rendezvousplatz oder was auch immer.
Was ist, wenn sie nichts finden?
Dann haben sie halt nichts, dann sind sie hungrig. Und jetzt können die eine Woche aushalten.
Die haben eine extrem hohe Mobilität.
Ja.
Immer. Als Rudel?
Ja, auch als Einzeltier.
Und sehen dieses Rudel als ihr Revier an und verteidigen es auch entsprechend gegen Eindringlinge?
Nicht gegen andere Wölfe, die da nichts zu suchen haben. Also, weil hier wird das immer wieder verwechselt, Mensch oder ist kein Eindringling, sondern gegen andere Wölfe können sie es verteidigen, wenn die denen nicht passen und wenn sie die feststellen, weil so ein Revier ist ja groß.
Ja, das heißt, angesichts von Menschen werden Wölfe immer und automatisch zu Fluchttieren?
Nein.
Nicht?
Nicht unbedingt.
Sondern?
Das kommt auch auf die Situation wieder drauf an. Überrasche ich Wölfe, dann sind sie überrascht und rennen schneller weg.
Ja.
Kalkulieren die Wölfe das ein, da gehen wir lang und da könnten auch Menschen sein, dann haben sie ein bisschen Abstand und schauen mal zu, was macht denn der da? Hat er mich bemerkt oder nicht? Und versuchen dann ihren Weg, ihrem Ziel, das sie haben, weiter zu verfolgen.
Ja, Sie haben ja vorhin, als die Musik lief, gesagt, man hat auch Experimente gemacht, dass man als Mensch in die Richtung von Welpen gegangen ist, um zu gucken, wie die Wölfe reagieren. Und überraschenderweise haben sie anders reagiert, als man sich's eigentlich vorgestellt hat.
Ja, also in vielen Projekten weltweit, wo Wölfe sind, versucht man festzustellen, wie reagieren Wölfe in bestimmten, sag ich mal, Stresssituationen. Das heißt, wir sind an Höhlen rangegangen, geschaut, was machen die erwachsenen Tiere da, wenn wir dort hingehen, wo die schutzbedürftigen Welpen sind. In allen Fällen, die ich kenne, ich habe ja mit vielen Kollegen mich auch schon darüber unterhalten und die sich wiederum mit anderen, sind die erwachsenen Wölfe abgehauen und haben Abstand genommen.
Vor 10 Jahren hat Christine Türmer fast alles aufgegeben. Ihren Managerjob, ihre Wohnung, ihr soziales Leben. Sie wollte Natur erleben und begann zu wandern. Ihre Bilanz heute: 40.000 Kilometer zu Fuß und durch die Welt mit maximal 5 Kilo Gepäck und mit immer neuen Ideen für neue Touren. Am Montag war Christine Türmer Leutegast von Nicole Köster.
Egal, wo ich unterwegs bin, ich zelte ja immer irgendwo wild im Wald. Und die Wahrscheinlichkeit, da entdeckt zu werden, ist natürlich ausgesprochen gering, aber trotzdem hatte ich da gruselige Erlebnisse. Also zum Beispiel habe ich einmal in Frankreich, da fand ich also überhaupt keinen Zeltplatz und musste gerade mal 2 Meter vom Wegesrand entfernt zelten. Und plötzlich um Mitternacht höre ich Stimmen, und zwar Männerstimmen. Die sind wirklich dann an dem Weg an meinem Zelt vorbeimarschiert, also 2 Meter von meinem Zelt entfernt. Ich dachte, um Gottes Willen, jetzt bin ich entdeckt, jetzt ist alles vorbei und ich luge da, also wirklich zitternd unter meiner Zeltplane hervor.
Hatten sich wahrscheinlich schon einiges ausgemalt.
Aber total ist das schon Kuckucksklar oder weiß der Teufel was. Ja, und dann gucke ich da und sehe einen Knobelbecher nach dem anderen. Und dann ist es mir plötzlich gedämmert, ich bin da in eine nächtliche Militärübung reingeraten. Weil da in der Nähe war eine Kaserne und die haben einfach da eine Übung gemacht. Und ungelogen, da sind 15 Waffenträger an mir vorbeimarschiert, ohne mich zu entdecken.
Aber dieses Klischee der alleinreisenden Frau, die doch Angst haben muss, das begegnet Ihnen doch wahrscheinlich auch regelmäßig,
total,
oder?
Total. Also es ist die Frage, die mir unterwegs am allerhäufigsten gestellt wird: Hast du denn keine Angst so als Frau allein im Wald? Und ich sage immer, nee, warum denn, wovor denn? Also weil ein Blick in die Polizeistatistik genau dasselbe sagt wie meine persönliche Erfahrung. In jeder deutschen Großstadt sind Sie als Frau viel gefährdeter als jetzt im Wald. Und ist ja eigentlich auch logisch. Also wenn Sie sich mal überlegen, Sie wären jetzt ein potenzieller Triebtäter. Würden Sie sich bei Wind und Wetter nächtelang im Wald verstecken und warten, bis eine alleinwandernde Frau vorbeikommt?
Na, es gibt diesen Spruch, Gelegenheit macht Diebe.
Aber ehrlich gesagt, den Leuten, denen ich unterwegs begegne, die haben ehrlich viel mehr Angst vor mir als ich vor denen. Stellen Sie sich mal vor, Sie führen nachts Ihren Hund Gassi und plötzlich springe ich da aus dem Gebüsch in meinen 1,84. Da hätten Sie viel mehr Angst vor mir als ich vor Ihnen.
Sind Sie schon aus dem Gebüsch gesprungen dann auch? Gibt es da Situationen?
Ja, es gibt Situationen, wo ich mal auf Hundegassi gehen traf. Die haben sich echt furchtbar erschrocken dann, als sie mich sahen.
Und Sie sprechen dennoch auch in Ihrem Buch von einer Prä-Trip-Depression. Also Sie haben die Angst vor Krankheiten auch schon mal erwähnt. Was hat es mit dieser Prä-Trip-Depression auf sich?
Ja, so doof es ist, also ich bin ja wirklich die meistgewanderte Frau, aber ich habe vor jeder neuen Tour habe ich immer Schiss. Da denke ich immer, oh Gott, was für eine bescheuerte Idee, jetzt da und da hinzulaufen. Mir tut dann immer alles weh, das Knie oder sonst wie, und meine Freunde nehmen das schon gar nicht mehr an. Sie sagen immer, amputieren, einfach weg damit, weil die genau wissen, nach einem Tag unterwegs ist das alles wieder weg.
Wobei man ja sagt, der Körper gibt einem Zeichen. Also Sie könnten das ja auch irgendwie als Zeichen deuten, dass der Körper jetzt sagt, Christine, gib mal Ruhe.
Nee, der Körper ist einfach total nervös, und weil ich halt auch weiß, was irgendwie auf mich zukommen könnte, aber es ist wirklich eigentlich immer weg, wenn ich dann mal unterwegs bin. Unterwegs, interessanterweise, werde ich auch so gut wie nie krank.
Das kommt dann hinterher wahrscheinlich.
Das kommt immer hinterher. Also ich kann darauf wetten, kaum bin ich in Deutschland, nach spätestens 4 Wochen habe ich Bronchitis.
Wie ist das mit dem Finanziellen? Sie müssen sicherlich sehr sparsam leben.
Ja, aber ich habe also das große Glück, ich habe ja früher sehr gut verdient, und Geld ausgeben hat mir noch nie Spaß gemacht. Ich habe das also immer angelegt, und unterwegs habe ich ja kaum Ausgaben. Ich lebe ja im Zelt, also ich bin ganz selten mal im Hotel, und ich habe ja eigentlich nur die Kosten für das Essen unterwegs. Und wenn man da im Supermarkteinkauf, so teuer ist das nicht. Also Daumen mal Pi, ich lebe von etwa 1.000 Euro im Monat. Das ist aber wirklich alles dabei. Fixkosten in Deutschland, Krankenversicherung, Verpflegung, Hotelkosten, alles.
Eins gehört. SWR 1.